Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, irgendein Talent hat jeder. So reden wir. Manche sind musikalisch talentiert, wie Sander und Anna zum Beispiel, die uns in diesem Gottesdienst mit ihrem Talent erfreuen. Ein anderer hat ein organisatorisches Talent, das Talent eines anderen wieder liegt im handwerklichen Bereich und so weiter. Irgendein Talent hat jeder. So reden wir und denken gar nicht dran, dass dieses Wort Talent aus unserem Predigttext stammt. Und wörtlich bedeutet es eine Gewichtseinheit für massives Silber. Das hat dann schon nicht jeder. Nach Ulrich Wilkens ist ein Talent ungefähr 6.000 Euro wert. Derjenige, der die 5 Talente erhalten hat, bekam also ca. 30.000 Euro anvertraut. Das ist ein hübsches Sümmchen, allerdings kein Vergleich von den Kosten des 9-Euro-Tickets für den Staat, die Summen, über die da geredet wird, oder der Energiekostenausgleich. Da sind wir ganz andere Summen gewöhnt, täglich von den Nachrichten. Da erscheint uns so ein Talent wie ein Klacks. Aber andererseits wissen wir auch, dass die Milliarden, von denen da die Rede ist, Luftblasen sind, die so lange halten, wie sich jeder dran hält. Jedenfalls bestimmt nicht massive Silber. Zur Zeit Jesu handelte es sich auf alle Fälle um eine Menge Geld, um große Summen, die der Herr seinen Knechten anvertraut. Anvertraut. Darauf möchte ich gleich mal zu Anfang hinweisen, denn es geht in diesem Gleichnis von Anfang bis zum Ende um Vertrauen. Der Herr vertraut seinen Dienern. Er vertraut ihnen etwas an und er vertraut darauf, dass sie damit umgehen können. Sein ganzes Vermögen vertraut er ihnen an. Das ist ganz schön viel. Das legt er vertrauensvoll in ihre Hände und geht weg. Er muss eine hohe Meinung von seinen Knechten haben, dass er das macht. Er traut ihnen wirklich etwas zu. Und auch auf das andere möchte ich gleich zu Anfang hinweisen. Ziel der Geschichte, die Jesus da erzählt, ist nicht das Heulen und Zähneknirschen am Schluss. Weil das am Ende steht, bleibt es am meisten im Gedächtnis haften und wirkt abschreckend. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel liegt in dem Satz, komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Die Freude ist das eigentliche Ziel. Darauf will Jesus hinaus. Das ist den Dienern verheißen, teilzuhaben an der Freude ihres Herrn. Und noch etwas ist wichtig zu sehen. Der Herr gibt nicht jedem dasselbe, sondern er teilt sein Vermögen unter sie auf, je nach ihren Fähigkeiten. Er weiß sehr wohl, dass das, was der eine mit Leichtigkeit hinkriegt, einen anderen an seine Grenzen bringen kann. Er überfordert keinen. Es ist also nicht ungerecht, dass er ihnen Unterschiedliches gibt, sondern je nach Gaben, je nach Angemessenheit. Das müssen wir sehen im Hinblick auf den einen, der das Geld vergräbt. Er erhält weniger, nicht weil der Herr es ihm nicht gönnt, sondern weil er ihn nicht über seine Begabung hinaus belasten will. Der Herr versucht, jedem gerecht zu werden, dem einen wie dem anderen. Aber seine Absicht, die er damit verbindet, ist ja klar. Das Geld soll vermehrt werden. Das wissen alle drei. Und nun geschieht das Merkwürdige, dass zwei sich dran machen und Handel treiben, der dritte aber das Geld vergräbt. Wie soll es sich denn dann vermehren? Nachher sagt er zu seinem Herrn, ich wusste, dass du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Er hat es gewusst. Er sagt es selbst. Warum hat er sich nicht danach gerichtet? Vielleicht war er nicht talentiert zum Handeln. Aber der Herr zeigt ihm ja dann auf, dass es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Die hat er aber gar nicht wahrgenommen. Der Knecht sagt nun aber nicht, mir ist nichts eingefallen. Oder ich wusste wirklich nicht, was ich damit anstellen sollte. Möglicherweise hätte sein Herr das akzeptiert. Stattdessen macht ihm noch einen Vorwurf. und sagt, du bist ein strenger Herr, im Luthertext ein harter Herr. Und ich hatte Angst und habe das Geld versteckt, da hast du es wieder. Das ist in sich widersprüchlich. Er wusste, dass der Herr etwas ernten möchte und versteckt das Geld. Das passt einfach nicht zusammen. Und dafür wird er dann verurteilt. Nicht für etwas, wofür er gar nichts kann, für irgendetwas, wovon er keine Ahnung hatte. Er hat es gewusst, aber nicht seiner Einsicht gemäß gehandelt. Und da sagt der Herr zu ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Der selber sagt aber noch etwas anderes und das ist bezeichnend. Ich hatte Angst. Der Herr hat ihm vertraut und ihm etwas anvertraut, aber er hat seinem Herrn nicht vertraut. Er hatte Angst vor ihm. Angst ist ein schlechter Ratgeber, wie wir alle wissen. Aus diesem Misstrauen, aus dieser Angst heraus ist ein widersprüchliches und falsches Verhalten erwachsen. Nebenbei liegt mir noch an der Feststellung, dass der Herr bei der Abrechnung nicht den einen gegen den anderen ausspielt. Er stellt keine Vergleiche an. Er sagt nicht, nehmt euch ein Beispiel an dem mit den 5 Talenten. Er rechnet nicht gegeneinander auf. Der mit 5 und der mit 2 erhalten dasselbe Lob und sie erhalten denselben Lohn. Da wird keiner bevorzugt, keiner gehoben auf Kosten des anderen, keiner runtergemacht im Vergleich zu seinem Mitknecht. Das hätte auch für den mit dem 1 Talent gegolten. Hätte nur ein wenig in die richtige Richtung unternommen, hätte gewiss denselben Lohn erhalten, die Teilhabe an der Freude des Herrn. Und jetzt mal ohne Bild. Jesus erzählt eine Geschichte, ein Gleichnis. Es ist wie mit einem Mann, so fängt er an. Die ganze Geschichte steht für etwas anderes. Sie ist wie. Ja, wie was? Was ist mit dem Mann, der auf Reisen ging? Wenn man solche Fragen stellt, schaut man gleich mal nach, was davor steht im Bibeltext. Worauf bezieht sich es? Es ist wie. Was ist es? Nun, davor steht das Gleichnis von den 10 Brautjungfern, das ist fast ein Zungenbrecher, den 5 Klugen und den 5 Törichten. Und da geht es darum, dass der Bräutigam kommt. Jesus redet also in Bildern von seiner Wiederkunft. Er redet in Gleichnissen vom Ende der Welt und vom letzten Gericht. Er hat sich ja selbst gelegentlich als den Bräutigam bezeichnet. Also das ist er, der da erwartet wird und dem man entgegengeht. Und jetzt setzt Jesus neu an, wechselt das Bild und redet von dem Mann, der auf Reisen geht. Es ist natürlich auch wieder er. Jesus wird sie verlassen. Die Jünger sind die Diener, seine Knechte. Bei seiner Himmelfahrt haben sie das erfahren müssen. Der Herr geht weg. Aber er hat verheißen, zurückzukommen. Er wird wiederkommen. Wiederum in sein Eigentum, wie am Anfang. Und wird es einnehmen. Und in der Zwischenzeit sitzen wir rum und warten es ab. An Himmelfahrt wird den Jüngern gesagt, was steht er da und starrt in den Himmel? Also das kann es nicht sein, immerzu in den Himmel zu starren, ob er nicht bald kommt und darüber die Erde zu vergessen. Und jetzt kommt's. Der Herr ist nicht weggegangen, ohne seinen Jüngern etwas anzuvertrauen. Ohne uns etwas anzuvertrauen. Sein ganzes Vermögen. Jesus vertraut uns. Jesus rechnet mit uns. Jesus vertraut uns etwas an und er traut uns zu, damit was Rechtes anzustellen. Sein Vermögen, der Heilige Geist, den hat er den Jüngern am Pfingsten anvertraut, den hat er seiner Kirche durch die Zeiten hin anvertraut und den hat er auch uns anvertraut. Und mit ihm alle möglichen Gaben und Talente, natürliche und übernatürliche, ganz normale, kreatürliche, wie Musik, Organisation und Handwerk, und geistliche. Damit sollen wir wuchern. Die dürfen wir einsetzen im Sinne unseres Herrn. Das traut er uns zu. Er hat Vertrauen zu uns. Und in dem Maß, wie auch wir ihm vertrauen, können wir drangehen und etwas erreichen. Dabei geht es nicht um das Vergleichen, was der eine kann und ich nicht, oder die andere erreicht und ich nicht. Oder auch umgekehrt, geistliche Angeberei, ist etwas sehr Unangenehmes und auch unangebracht, weil es letztlich Gottes Gaben sind und nicht unsere, weil letztlich Gottes Geist in uns wirkt. Aber dass wir im Sinn Jesu wirken, darauf kommt es an. Und wir wissen, was im Sinn Jesu ist, dass wir das Evangelium leben, dass wir es bezeugen und weitergeben, dass wir die Liebe leben, der Sünde widerstehen, Gott anbeten, ihm die Ehre geben, dass wir den Menschen beistehen in ihren Fragen und Nöten. Morgen beginnt das Bauhauscamp und die Ferienspiele. Ab Mitte der Woche die Wandereinkehrtage und dann die Männergebetstage. Dafür gibt es verschiedene Teams, die sich schon eifrig vorbereitet haben. Eine große Mitarbeiterschar. Wenn ich mich nicht täusche, sitzen ein paar davon da hinten. Die Baumhäusler wahrscheinlich. Ihr habt Talent. Talent für das Kinderprogramm, Talent fürs Bauen, Talent für fröhliche Feiern und Gebetszeiten, Talent für Seelsorge und für Freundschaft. Ihr seid begabt und Jesus vertraut euch. Ihr macht es schon richtig, nur Mut und frisch dran. Wenn ihr im Sinne Jesu handelt, kann es nicht schiefgehen. Es kann mal etwas nicht gelingen, es kann mal Pannen geben, aber das fällt nicht ins Gewicht. Gott ist kein Perfektionist. Das muss ich nochmal sagen, weil es wichtig ist. Gott ist kein Perfektionist. Er ist vollkommen. Und das ist etwas ganz anderes. Also geht und handelt und gewinnt. Amen.